Hallo, ich bin der Jörg von Trixi und ihr hört den krachfink.de Podcast mit Nadine.
Meine erste Frage zu eurem neuen Album ist nämlich, wer kam auf diesen furchtbaren Albumtitel?
Wahrscheinlich ich mal wieder, aber es war natürlich eine Bierlaune. Also der erste Titel war ja Erbsen und Möhrchen, aber das war uns dann aufgrund des Bildes also zu nah am Optischen. Das war auch so eine Schnapsidee im Studio halt. Ich glaube, kurz nachdem Klaus den Affen gemacht hat für Panik.
Ja, der übrigens super ist. Heute kam ja das Video raus zu Panik. Da reden wir aber auch noch drüber. Aber glaubst du, das ist so ein Albumtitel, den ihr in ein paar Wochen, Tagen, Monaten noch gut findet?
Ja, also auf jeden Fall, weil es ist ja einfach ein, tatsächlich ist es ja so, wenn man es übersetzt, ist es ja so ein scherzhaftes Aufgeben, ach, wie wäre es schön, wenn wir schon dahin wären und das ganze Elend uns nicht mehr angucken müssten. Und andererseits ist halt ein geiles, dummes Wortspiel. Ja, und gleich dann zwei große Bands gedroppt. Also das passt ja dann wieder so in die, ne, mit dem Ken-Cover und mit unserer Trio-Sache halt beim ersten Album, dass man so ein bisschen, wir halten ja auch nicht damit hinterm Berg, dass wir halt nur eine Rockband sind, die sich aus dem Fundus bedient, sage ich mal, am Ende des Tages. Da finde ich, passt das ganz gut, dass man damit auch ehrlich umgeht und das dann halt auch irgendwie witzig einfließen lässt.
Findest du beide Bands gut? And You Will Know Us by Trail of Dead und The Grateful Dead?
Also ich glaube, ich habe keine drei Grateful Dead-Lieder in meinem Leben gehört, aber das ist halt einfach von Haus, also das ist halt Hippie-Scheiß. Das ist halt der Feind, seit ich Kind bin, müsste ich mir mal wieder anhören. Also das ist natürlich eine altgediente und wie sagt man, eine Band, die einfach zum Kanon des guten Geschmacks gehört in mancher Musikrichtung halt. Aber das ist halt Dead Rock, also das ist ja alte Leute-Musik für mich. Das kann man als Klassiker kennen, aber das muss man meiner Generation nicht unbedingt hören.
An der Stelle kann ich aber empfehlen, Konrad Keeley, der ja bei And You Will Know Us by 12 spielt, der hat ein super Soloalbum gemacht. Das einfach mal an der Stelle so empfohlen. Also keins von den beiden hören, sondern ihn.
Also Trail of Dead finde ich ja super. Nur The Grateful Dead nicht.
Ja, okay, gut. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch die ersten nehmen. Wer hatte die Idee zu dem Artwork? Du hast schon gesagt, mit den Möhrchen.
Christian kam mit so einem Foto von einer Dose Milbona Erbsen und Möhrchen von Lidl. Und das sah irgendwie geil aus. Das fanden wir lustig. Das ist erst auf großen Widerstand gestoßen, dass ich gesagt habe, komm, wir lassen Stefan Weyer das Artwork machen. Da meinte Klaus, da springen uns die Fans ab, wenn wir sowas Professionelles machen und sowas Designtes haben. Und dann war aber schnell klar, dass also ich kann dir mal den Entwurf schicken, den ich quasi mit der Lidl-Dose gemacht habe. Da waren wir schon sehr froh, dass Stefan das gemacht hat. Also es ist schon jetzt schon ein Designklassiker.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, ich will nicht sagen, dass ich Stefan kenne, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie er reagiert hat, als ihr ihn gefragt habt, kannst du uns so eine Dose Erbsen und Möhrchen so gestalten? Ist ja für ihn auch außergewöhnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir lachen ja immer viel, also wir sticheln ja auch immer so unter den Bands. So Lasse zum Beispiel ist ja ganz, ganz vorne dabei mit der Frotzelei. Und Stefan ist auch so, also er stichelt auch immer bezüglich Schränk und Lala. Der Witz ist halt immer, dass ich ja bei Love A Artwork-Verbot habe. Ich darf ja nicht mal Flyer machen, weil ich so zehn Daumen an zwei linken Händen habe. Da war halt, Stefan hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich dann gesagt habe, ich habe das komplette Innencover gestaltet bei der letzten Platte oder dann auch das Singlecover ja gemacht. Mhm. Genau, und dann habe ich aber, weil ich mag einfach, wenn Stefan was in die Hand nimmt, ist es halt geil. Und deswegen habe ich gesagt, da Budget da war, habe ich gesagt, dann lassen wir das doch jemanden machen, der sich damit auskennt.
Du hast gesagt, Stichwort Budget. Ihr habt die Platte, da lehne ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster, ihr habt die live aufgenommen, würde ich sagen, ne?
Ja, teilweise.
Aus Faulheit oder aus Geldgründen oder wegen der Atmosphäre?
Nee, tatsächlich sind die Jungs sind ja doch ganz gute Musiker und ich glaube, das hatte schon den Grund, dass es dann, also die alte Leier, ne? Es ist halt organisch und hat ein bisschen mehr Druck und es ist ein bisschen mehr aus einem Guss und tatsächlich dann Zeitgründe natürlich auch, aber Zeitgründe nutzen dir ja nichts, wenn du es nicht kannst. Also das so, wenn du es eilig hast, ein bisschen Stümper, brauchst du auch nicht live einzuspielen. Und genau, wurde halt live eingespielt, da wurde hier und da mal noch natürlich eine zweite Gitarre dann noch gemacht oder der Gesang dann natürlich auch im Anschluss. Aber die Jungs haben schon alles, zumindest Schlagzeug, Bass und teilweise die Gitarre wurden live eingespielt, ja. Kann aber auch sein, dass ich einen Quatsch erzähle, ne? Ich bin ja keiner von der Musikerfraktion.
Du bist ja nur der Sänger. Du spielst auch gar kein Instrument, ne?
Doch, ich spiele leidlich Schlagzeug. Also bei Ultra Fair wurde ich dann gegen einen richtigen Schlagzeuger ausgewechselt, weil ich dann also scheinbar noch besser singe, als ich Schlagzeug spiele. Das sagt schon viel aus.
Gut, da sprichst du was an. Ich finde, du singst sehr schön auf der Platte, auf der Trixie-Platte. Und du singst Passagen, die ich dir so gar nicht zugetraut hätte, dass du so singen kannst. Wirklich schön. Kommen wir aber auch nochmal später dazu. Wie hat sich das denn angefühlt jetzt bei Album Nummer 2? Schon so ein bisschen enger? War die Zusammenarbeit schon eingespielt oder musstet ihr von vorne anfangen wegen der langen Pause? Weil ihr konntet ja nicht so viel live spielen.
Nee, also eingespielt sind wir sowieso nicht. Wir lachen aber dann immer, wenn wir proben. Funktioniert es dann immer besser, als man dachte. Man merkt aber auch, dass Proben tatsächlich auch Sinn macht, gerade so bei neuen Sachen. Aber da hat sich eigentlich nicht viel getan zuvor. Wir hatten ja vorher auch immer keine Zeit und haben immer also viel in kurzer Zeit zusammengekloppt. Und das war diesmal eigentlich nicht anders. Also wir sind dann ins Studio, weil der Presswerktermin auch geblockt war. Und weil wir dann gesehen haben, das macht halt Sinn, quasi fürs Ops dann die Release-Party ins Auge zu fassen. Und da hatten wir dann quasi so eine Deadline. Und dann haben wir uns ein Wochenende getroffen und haben das aufgenommen. Also wir haben vorher einmal oder zweimal geprobt und haben die Songs fertig gemacht, die wir nur so skizzenhaft hatten. Und haben das dann in 3 Tagen eingekloppt.
Mit Ops meinst du das Orange Blossom Festival?
Genau, also das Glitterhaus House Festival.
Wo ihr auch euren Vertrag unterschrieben habt, ne? Vor ein paar Jahren.
Genau, genau.
Wer war das? Rembert kam da auf die, nee, wer kam denn da auf die Bühne?
Doch, Rembert kam auf die Bühne, also wir hatten vorher natürlich schon drüber gesprochen, aber es war dann so ein Scherzeffekt, dass wir so von der Bühne weg gesigned werden. Ja, nee, die Single war da ja schon in der Mache quasi oder schon raus, weiß ich gar nicht.
Ja, das Festival habe ich auch auf meinem Zettel, aber mit einem anderen Zusammenhang. Der erste Song auf dem Album heißt Egal mit 2 E. Da geht es um eine Person, die alles verpeilt, die so diese typische, oh, sorry, schon wieder vergessen, oh, ich wollte dich nochmal anrufen. Ich sag mal so, wenn ihr bei Trixie alle so sein würdet, dann wäre es schlecht. Ich will es auch gar nicht wissen, wer die Person ist. Mich würde mal interessieren, wer ist denn die Person, die euch so ein bisschen strukturiert und zusammenhält?
Das gibt's in der Form tatsächlich gar nicht. Also das wird jetzt viel, also ich bin zum Beispiel der, ich komme halt immer zu spät in die Probe, aber andererseits mache ich auch sehr viel Kommunikation mit dem Label und so. Also da haben die anderen dann immer keinen Bock drauf und dann bleibt's halt an mir hängen. Also es ist jetzt nicht, weil ich der Zuverlässige bin, sondern weil ich würde jetzt mal sagen, so dass ich auch den Leuten halt so am nächsten bin, auch aus meiner langjährigen Tätigkeit so. Ja, ich weiß dann auch oft, das muss jetzt noch gemacht werden oder so. Also ich würde mich auch gerne so ein bisschen dem, ist uns alles scheißegal, anschließen, aber einer muss es ja dann auch immer machen. Wir haben halt immer Bohai, wenn irgendwo was gepostet werden muss oder ein neues Video, wer kann das denn mal bei Facebook? Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Und das hat man ja alles schon gesehen. Ja, aber das ist tatsächlich, da hat jeder so seine Aufgabe. Also ne, Christian macht halt die ganzen Studiosachen, der besorgt dann immer den Bus, wenn wir losfahren. Torben ist halt einfach pünktlich, der ist halt da, hat auch oft irgendwie Songs vorbereitet. Paul ist halt der, sag ich mal, der Kassenmann oder der Finanzminister so ein bisschen, der ist da sehr zuverlässig, aber eigentlich alle sehr phlegmatisch und träge, wenn es darum geht, was zu machen. Also wir sind jetzt nicht übermotiviert im Auftreten. Also deswegen hauen wir ja auch so viel Quatsch raus, weil man dann einfach zwischendurch mal irgendwas postet, weil wir auch keinen Bock haben, uns damit zu beschäftigen. Und dann macht man das eben so zwischen Tür und Angel mit offener Hose.
Ja, ja, die Frage drängt sich ja auf, wenn man so Verläufe liest, wo man auch genau weiß, die sind auch genauso passiert. Ich glaube, es war vorgestern. Wieso ist bei einem YouTube-Video kein Ton? Halt doch einfach deine dumme Fresse. Und deswegen war die Frage wirklich ernst gemeint. Wer hat denn da den Überblick? Und wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich so niemand so wirklich, ne?
Nee, es ist immer, wenn's eng wird, dann springt immer einer in die Bresche. Also Krischi ist zum Beispiel auch so, Booking-E-Mails gehen immer an Krischi und mich. Das liegt aber auch daran, dass Dominik von Audiolit, dass die eben auch Schatten bucht und eben auch Love A und Schränk. Das heißt, wir sind da halt, sag ich mal, sowieso die Ansprechpartner und deswegen gehen die Mails dann meistens an Krischi und mich und das beantwortet dann meistens Krischi, wenn das so Mailsachen sind und ich gebe dann meistens so Sachen in unsere Bandgruppe zur Diskussion, wenn Fragen auftauchen oder so. Also das ist schon alles ganz, ganz gut aufgeteilt. Ich glaube, deshalb lassen Sie mich jetzt auch mit Podcasts und Interviews so alleine, weil ich sonst nichts mache.
Ja, liebe Grüße an Torben, der einfach nicht gekommen ist.
Nee, Torben hat aber eine gute Ausrede. Wir sind ja, Family First gilt ja immer bei uns allen und der ist mit seinem Lütten zum Fußballtraining heute. Er ist entschuldigt.
Sehr gut, vielleicht wird ja was draus. Ein Song auf dem Album, der auch schon auf der 7-Inch war, auf der, glaube ich, Dings drauf war. Oh, wie heißt der jetzt? Peinlich, fällt mir sein Name nicht ein. Claudius? War da drauf. Ist er nicht Claudius? Wie heißt der denn von Ulf? Claudio?
nee, der war es nicht. Das war Christian Fleck. Christian Fleck, viele Grüße an dieser Stelle. Christian Fleck ist ein Arbeitskollege von Klaus bei der Bahner 16. Und der hat früher bei Like a Stuntman unter anderem gespielt. Das war so eine Neo-Kraut-Geschichte. Musst du mal reinhören, das ist ziemlich gut. Mhm. Und der hat auch bei Station 17 Keyboard gespielt. Oder spielt noch, weiß ich gar nicht. Also ein geiler Typ und Freund und Arbeitskollege von allen. Genau, da hat man einfach, weil der einfach ein super Kerl ist, haben wir gesagt so, ach komm, Krischi kann das doch mal aufnehmen, der ist ja auch so ein Soundtüftler. Und da haben wir dann so versuchshalber mal die Single halt einfach mit ihm gemacht, weil wir dachten, Krischi hat halt keinen Bock, der mag so die Doppelbelastung der ist halt gerne als Bandmitglied dann im Studio und hat dann nicht gerne noch den Producer- und Recorder-Job irgendwie zu machen.
Jetzt bin ich aber irritiert, der heißt auch Claudius, der Sänger von Ulf.
Claudius Muche, genau.
Ja, genau. Oh, peinlich, weil also eigentlich kenne ich den relativ gut. Deswegen, ich dachte, der wäre es, weil ihr nämlich hinten in euer, das kann man ja jetzt auch schon verraten, ihr habt ja hinten reingeschrieben in euer Booklet, danke, dass Sie unsere Platte gekauft haben und nicht eine von Ulf oder Nena. Und deshalb dachte ich, das ist Claudius. Aber Ulf mit Nena in einer Reihe ist schon.
Ja, das war auch da direkt für den Aufschrei gesorgt. Und aber natürlich auch für viele Lacher. Und das fanden alle gut, dass wir die so ein bisschen dissen, weil wir die so lieb haben. Also Leute, die uns egal sind, werden ja nicht gedisst. Aber Ulf ist perfekt. Die haben auch genauso viele Rückenleiden in der Band wie wir. Genauso einen katastrophalen Altersdurchschnitt. Und die sind auch am Glas ganz, ganz gut zu gebrauchen. Also das ist immer unsere erste Wahl als Band, um irgendwo hinzufahren.
Aber ich wollte eigentlich auf Ach Meche raus, weil der Song sich ja ganz offensichtlich auf dich beziehen soll.
Nee, gar nicht. Das ist zum Beispiel nur so ein Ding. Ich singe ja immer Ach was. Also die Zeilen fangen ja immer an mit Ach was. Und dann sagte irgendwann mal jemand in der Probe halt so, was spielen wir als nächstes? Ja, Ach Meche. Ja. Und dann war das halt Ach Meche. Also das hat mit dem Text tatsächlich gar nichts zu tun.
Ja gut, wäre auch sehr traurig, wenn der Text was mit dir so ganz direkt zu tun hätte. Das ist so ein Song, ganz am Schluss, wenn ihr so instrumental alle zusammenkommt, wo ich finde, also wo ich zum ersten Mal dachte, jetzt wirkt es für mich wie so eine richtige Band, die so zusammenfindet. Das ist so, das, wenn das so anschwillt, das war so ein besonderer Moment, den ich euch so gar nicht zugetraut hätte und den ich auf dem letzten Album gar nicht gefunden habe.
Das hättest du uns gar nicht mehr zugetraut, dass wir noch anschwellen.
Was hast du jetzt gesagt?
Ich bin am Abschwellen. Ich habe mir 15 Kilo zugenommen in der Pandemie, aber ich schwelle langsam ab. Es geht.
Oh, das ist auch wirklich übel. Also man sieht es auch. Man sieht es jetzt, wenn die Konzerte wieder losgehen, dann siehst du so, so 5-6 Kilo sind aber auch noch übrig bei dem einen oder anderen. Ja, das ist wirklich schlimm. Gerade so in unserem Alter, ne? Also das ist dann so nicht mehr so einfach, Alkohol zu trinken und zu Hause rumzusitzen, faul.
Ja, ich habe das hier genau, ein ganzes Jahr. Pizza und Netflix und dann habe ich auch 3 Monate Alk und Fleisch freigemacht und mal 15 Kilo runtergearbeitet.
Sehr gut.
Ja, aber wie du sagst, bei Ach Meche, also der hat ja zum Beispiel auch, den hat zum Beispiel Jan Schwarzkamp auch rausgepickt, so, weil der ist ja eher so der Rockfan und der meinte auch, als er konnte, der hat verstanden, warum Love A funktioniert, der sagt aber, Love A war nie sein Ding. Und der hat sich tatsächlich über Trixie mehr gefreut, weil es halt, sag ich mal, klassischer, also mehr Rock oder Alternative Rock drin ist, als diese ganze Wave und düster Sache so. Und das ist ganz witzig, dass da ganz verschiedene Leute, ja, Ach Meche einfach irgendwie rauspicken oder gut finden oder der denen auffällt.
Ich glaube, man hat irgendwie versucht, vielleicht ging das vielen so, dadurch, dass man euch aus unterschiedlichen Bands kennt und selbst wenn man sich gegen diesen Supergroup-Stempel irgendwie verwehrt, dann versucht man doch im Gehirn immer irgendwo die Musik hinzustellen oder hinzustecken. Und da habt ihr euch erfolgreich verweigert mit dem letzten Album, dass man gar nicht wusste, was ist denn das jetzt genau? Und jetzt ist ja aber euer letztes Album als Referenz da. Und jetzt kann man sagen, so klingt Trixie, so wie beim letzten Album. Also jetzt ist irgendwie so eine Marke gesetzt.
Ja, schon irgendwie.
Irgendwie bei Schlangenmann war das, da fiel mir zum ersten Mal auf, dass du auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen auch so eine ganz leichte Ähnlichkeit mit Schrottgrenze. Und häufig singst du sogar ähnlich wie Saskia Lavoux singt, finde ich.
Finde ich nicht. Also ich finde ja, also das würde ich Alex nie antun, diesen Vergleich. Weil Alex hat ja so ein unglaublich, unglaublich markant sauberes, glockenklares Stimmchen. Also der kann ja so richtig krass schön singen. Und ich finde aber auch bei Schlangenmann, ich muss immer an die House Martins denken, seltsamerweise. Mhm. An Every Woman, Every Man, Join the Caravan of Love. Einfach wegen diesem Harmoniegesang, den Paul dazu macht. Und das funktioniert einfach unheimlich gut. Und ich glaube, das ist halt ganz geil, weil ich so dunkel habe ich ja auch noch nie gesungen, wie ich in der Strophe singe. Also die, die Zäsur dann beim Refrain, dass dann dieser glockenhelle Refrain dann kommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Moment in dem Song halt, so der wieder so ein bisschen was Besonderes ist.
Das ist auf jeden Fall ein besonderer Song. Was war denn die Inspiration für den Schlangenmann? Es gibt ja mindestens zwei, die ich mir vorstellen könnte. Was war denn die Inspiration für das Wort Schlangenmann?
Naja, weil er in der Schlange steht. Also Schlangenmann, du stellst dich einfach wieder an, also an der in der Schlange. Also er steht halt ständig in der Schlange und er kommt nicht an die Reihe.
Das war
er kommt alles. Und kommt nicht. Er kommt und kommt nicht dran.
Das war wirklich deswegen, alles.
Also so, ja, na klar. Also der, die Idee mit dem Kostüm kam dann tatsächlich von Helge, der Trümmer Helge, unser Soundmagier, der uns live immer mischt. Der hat gesagt, er kann sich das Video schon vorstellen und hat dann so Schlangen, so Cobra-Kostüme rumgeschickt und sagt, da sehe ich ja Klaus schon bei Rewe an der Kasse stehen mit so einem Anzug. Und da kam die Kostümidee her und dann dachte ich aber, naja, bei Schlangenmann jetzt sich als Schlange zu verkleiden, ist vielleicht auch ein bisschen zu naheliegend und dann haben wir es einfach noch schwachsinniger gemacht. Ja, aber es geht darum, dass man so, also diese, es ist ja so düster irgendwie oder so, ja, so ein bisschen niedergeschlagen, die Strophe und der Refrain ist dann immer so, stell dich einfach wieder an, immer noch mal aufstehen und ja.
Ich habe zwei gute Versionen für dich, falls sich noch mal jemand fragt. Zwar gibt es einen schwedischen Kurzfilm, der geht, glaube ich, 7 Minuten und der heißt Schlangenmann. Da geht es um eine Kennpuppe mit einem austauschbaren Penis in 3 Größen. Normal, groß und gigantisch. Das kannst du erzählen, falls sich jemand fragt.
Und das merke ich mir auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut.
Und im chinesischen Horoskop ist der Schlangenmann ein scharfsinniger, amüsanter und zuvorkommender Mensch. Er besitzt großes Selbstbewusstsein, steckt voller hervorragenden Ideen. Schlangengeborene sind nicht gerade die fleißigsten, aber vielleicht die hartnäckigsten Personen, wenn es gilt, die Erfolgsleiter emporzusteigen. Kannst du auch bringen.
Ja. Ja und nein. Ja, genau. Also der Schluss passt ja wieder, so hartnäckig. Also sich einfach trotzig wieder anstellen. So, also ne, nochmal, you gotta get up in the morning and try again. Aber andererseits ist es ja kein Erfolg. Also es ist ja ein vom Leben gebeutelter Mensch, dem man halt sagt, gib nicht auf. Das ist ja kein Erfolgsmensch eigentlich.
Man ist total irritiert von dem Video, weil auf der einen Seite siehst du natürlich lustig aus und auch sehr niedlich mit diesem Kostüm und du tust einem auch sehr leid. Aber irgendwie hat es natürlich auch, ja, der Song ist eigentlich sehr, sehr traurig. Es hat ja eigentlich gar nichts Lustiges. Wo habt ihr das gedreht? Im Hamburger Markt?
Ja, am Isemarkt hier in Hamburg. Also der, ich glaube, der längste überdachte Markt, der ist ja unter so einer U-Bahn-Brücke. Hier an der Hohe Luftbrücke ist der. In Eppendorf, im Grindel. Also wir sind einfach ein bisschen rumgerannt und haben halt dann meinen Freund Klaas gefragt, dann eben Rasmus, Herrenmagazin und Jan vom Jan und Jan DJ-Team und Sarah, die ist halt auch Schauspielerin, ist eine Freundin von Lucia. Und es sollten einfach ein paar Leute sein, die quasi mich ja halt einfach quälen oder das so bildlich darstellen, dass ich einfach Pech habe oder übersehen werde oder nicht an die Reihe komme oder übergangen werde und so weiter. Das war halt so.
Bist du so ein Typ, der sich immer wieder anstellt? Nee, oder?
Naja, also doch schon. Also ist bin jetzt nicht jemand, der die Flinte ins Korn wirft. So, also jemand, der eher, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, aber das ist ja kein Grund aufzuhören. Also ich habe jetzt auch keine, weiß ich nicht, also klar, man hat immer so persönliche Niederlagen, aber ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat, der ist Regisseur und der hat sich 4-mal an der Filmhochschule beworben und wurde immer wieder abgelehnt und wurde dann angenommen und hat dann irgendwie mit seiner Bachelorarbeit auch den Studenten-Oscar gewonnen und ist jetzt auch erfolgreich, macht auch Fernsehen und so. Der sagte halt so, ach, bei Schlangenmann, das ist total mein Song halt so, ne? Weil ich auch einfach gesagt habe, nee, also das hat er auch in jedem Interview dann gesagt, später, als er da mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, dass er allen jungen Filmstudenten gesagt hat, ihr dürft halt nicht aufgeben. So, es ist halt einfach hart, aber wenn ihr es wollt, müsst ihr immer weiter probieren und Niederlagen halt auch wegstecken und daraus lernen. So. Und der hat sich da auch sehr wiedergefunden und wieder Anstellmann.
Also man sagt ja immer, die es am meisten wollen. Nicht die, die es am besten können, sondern die es am meisten wollen.
Ja, oder denen es völlig egal ist. Ja, aber einfach, ja, Beharrlichkeit ist ja auch so ein Ding. Also es ist ja nicht nur, klar, natürlich muss halt irgendwas, muss man halt auch richtig machen. Aber es ist halt auch so ein, das kann man ja jungen Bands auch nur immer wieder sagen. Also wenn ich mir halt auch die Anfänge von Pesco angucke oder auch meine eigenen, wir haben das halt einfach immer gemacht, weil wir das machen wollten. Also es war ja nie an Erfolg oder so gekoppelt. Es gibt ja auch Bands, die hören auf, wenn die Platte, oder weißt du, wenn es nicht funktioniert, so, also so Musiker oder so waren wir ja nie. Also wir wollten ja immer, ich sage immer, ich wollte immer in einer Band sein, ich wollte nie Musik machen. Das war eine Begleiterscheinung davon, dass ich in einer Band sein konnte. Und das hat man halt immer gemacht, weil es halt geiler war als Fußballspielen damals oder was auch immer.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass da irgendwie so besondere Momente auf dem Album für mich sind. Und Scheiß Urlaub war auch so ein Song, den ich erst überhaupt nicht gerafft habe. Von der Musik her hört man ja gar nicht, was für einen bitterbösen Inhalt das eigentlich hat. Und das ist, finde ich, so ein Song, ich glaube, den hätte keiner von euch in einer anderen Bandkonstellation machen müssen. Da ist mir so aufgefallen, das ist so der perfekte Trixie-Song irgendwie. Wie kamst du dem Song? Also Wolltest du dieses Thema auf eine besondere Art verarbeiten oder wie genau seid ihr auf diesen Song gekommen? Das ist ein Song, da geht es darum, wie du aus einer zynischen Art beschreibst, wie Geflüchtete sich fühlen, wenn man den großmäuligen Durchschnittseuropäern, nennst du es, den Wohlstandseuropäern glaubt, was die so Geflüchteten unterstellen.
Vollgefressene Mitteleuropäer. Ja, genau. Also das war einfach, die Songs sind ja immer zuerst da. Da ist ja immer erstmal eine Melodie oder das Lied und dann schreibe ich da ja was drauf. Und das ist halt oft so, das war halt relativ balladesk, sage ich mal. Schleppender, melodiöser, balladenmäßiger Song. Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, irgendwas, wie sagt man so, aktuelles Zeitgeschehen halt mit reinzubringen, weil das halt schnell auch natürlich veraltet sein kann. Aber generell war da einfach gerade oder immer noch die ganze Flüchtlingssache und sowas oder da hat mich dann irgendwas getriggert, dass ich die Idee hatte. Und sowas Ernstes dann für so eine Ballade zu nehmen, liegt mir dann näher als was Käsiges oder ein Liebeslied oder so. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal probiert in meiner Karriere, sage ich mal. Aber das waren auch nicht die beliebtesten Songs, auch in der Band nicht. Also ich weiß, wir haben ja mit Love A ja auch so zwei traurige, tragische Liebeslieder. Das ist so, also weiß ich nicht, das, keine Ahnung, das geht nicht auf irgendwie. Also ich mache das, dann singe ich das dann, dann denke ich, entweder halte ich es dann für zu käsig, für zu schmierig, für zu pathosbeladen, für zu abgegriffen. Dann noch wieder, weiß ich nicht, so zu persönlich. Also der Love A-Song, der eine heißt ja Heul doch Punk. Und das trifft die Sache halt auch gut. Was soll ich denn da jetzt? Also wir sind halt einfach keine Band wie The National, wo alles so eine gewisse Schwere hat oder so. Und da bleibt mir halt nichts übrig, außer ja, vielleicht ein ernstes Thema irgendwie dafür herzunehmen und das dann so ein bisschen, weiß ich nicht, humorvoll mit rausgedruckter Zunge oder mit so ein bisschen zynischem Humor halt zu bearbeiten. Erstmal kam Torben da mit der Gitarre an und dann, ja, ist das so passiert, dass ich halt dachte, auch das Flüchtlingsthema, das tut der Sache gut. Wir sind ja eigentlich wir haben ja nicht so jetzt die politische Agenda auf der Fahne stehen, wie das mit anderen Bands ist oder so, dass man das so vor sich herträgt. Aber ich finde, es ist immer wichtig, dass man da zu gewissen Themen halt nochmal Stellung nimmt, auch einfach um zu zeigen, auch wo man hingehört, so.
Man hat natürlich was mit Politik zu tun oder die Politik ist, die ist, was es am letztendlich lösen kann. Aber in erster Linie ist es ja auch ein steht ja die Menschlichkeit im Vordergrund. Und ich finde es gerade gut, weil, also, es kann dich ja traurig machen oder wütend oder beides. Aber die meisten versuchen mit Wut dagegen anzugehen. Und das fand ich da so wuchtig in diesem Song, dass es eben ein sehr, sehr langsamer Song ist. Und der klingt dann auch noch so nach, so dass man so kurz Zeit hat zu überlegen, was du jetzt eigentlich gesungen hast. Und ja, ist eigentlich ungewöhnlich. Weiß nicht, löst es bei dir eher Wut aus oder eher Traurigkeit oder beides?
Naja, beides. Also ich glaube eher noch Traurigkeit, weil Wut ist so, ist halt beides irgendwie blöd. Also ist so, keine Ahnung. Also man ist natürlich wütend irgendwie, dass die Menschen das nicht raffen. Man ist aber auch traurig, wenn man sieht, was den Menschen halt geschieht. Also was die durchmachen müssen und so. Also es ist so ein Mix, aber man ist jetzt nicht so. Weiß ich nicht, Wut ist nicht mehr so ein großes Thema wie früher, glaube ich. Also eher, es löst eher Traurigkeit aus, aber ich bin auch eher nicht so ein trauriger Typ. Also man muss halt dann gucken, was man damit macht, wenn diese Umstände halt da sind. So, ich kann halt nicht sagen, es darf keinen Kapitalismus geben. Ja gut, das stimmt schon, aber es gibt ihn nun mal. Also lasst uns jetzt gucken, was wir damit machen. Also man muss so mit den Umständen halt irgendwie wresteln und nicht von der Utopie ausgehend seinen Standpunkt klar machen, finde ich.
Es ist interessant, dass du jetzt sagst, Wut spielt nicht mehr so eine große Rolle wie früher. Ich habe gestern so eine Doku geguckt auf ARD über Angela Merkel, der Lauf der Zeit. Und hättest du mir die Doku vielleicht vor 5 Jahren gesagt, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Und da war es hat mich einfach nur traurig gemacht, zu sehen, so dass sie in gewissen Momenten ihre Gründe hatte, die vielleicht auch richtig waren, Entscheidungen, die sie getroffen hat, die dann aber was Falsches nach sich zogen oder die auch einfach scheiße waren, auch in dem Moment und auch scheiß Auswirkungen hatten. Aber das ist interessant, dass wirklich die Wut so ein bisschen sich verändert.
Ja, das ist oft so. Also man hat ja auch so, hat halt jeder seine Gründe, ne? Für egal was er macht, egal wie falsch das ist, er hat halt seine Gründe. Und auch wenn das dadurch natürlich nicht zu entschuldigen ist, muss man das immer erstmal so hinnehmen, weil die ihre Gründe haben. Ne? Also sei es jetzt in der Politik, wie du sagst, so falsche Entscheidungen oder die zu was Falschem führen, das kann vielleicht langfristig gut gemeint gewesen sein. Es gibt aber auch Sachen, die sind halt natürlich ganz klar, einfach aus egoistischen oder aus Gründen oder wenn sich jemand bereichern will oder so, das macht einen dann schon, macht einen dann schon wütend, aber das ändert ja nichts, wenn man wütend ist. So, also Wut, keine Ahnung, Wut bremst einen oft so ein bisschen.
Aber zu so einem Song jetzt ein Video zu machen, wäre unmöglich. Das würdet ihr nicht, wüsstest du jetzt auch keinen Weg, oder?
Nee, weil da müsste man ja dann schon so dokumentarisch irgendwie, da müsste man ja quasi zu diesem Schlauchboot angeln, campen, da müsste man ja dann ganz tragische Bilder irgendwie dann zeigen von Flüchtenden und von den in Wahrheit schlimmen Verhältnissen, die also im Gegensatz stehen zu dieser ironischen Betrachtung so. Und das, nee, also das ist kein Song für ein Video, glaube ich. Also
hast du da auch so ein Problem damit, mit Bands, die so überfüllte Flüchtlingsboote zeigen und dann irgendwie so ihre Message drauf klatschen? Oder sind wir da wieder bei dem gut gemeinten schlecht gemacht?
Ja, also ich habe da keinen, weiß ich nicht. Also ich würde das nicht so machen. Also ich, wenn das meint, jemand machen zu müssen, ist ja ein relativ freies Land. Ich kann mir das ja aussuchen, ob ich das dann gut finde oder mir angucke oder so. Aber es gibt ja, also wenn das ja funktioniert, wenn es ja Leute gibt, für die das funktioniert, dann hat das ja seine Daseinsberechtigung. Hm. So, das ist ja, weil ich jetzt sage, das ist Quatsch, heißt das ja nicht, dass das niemand mehr machen darf.
Ja gut, aber du kannst ja sagen, ob du es dir anguckst und sagst, coole Idee, bringt mir jetzt voll was oder nö, brauche ich jetzt nicht die Bilder, wie du sagst. Manche brauchen die, manche brauchen die nicht.
Nee, brauche ich nicht. Genau, brauche ich nicht. Aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagen will, so, hört auf damit, hört sofort auf damit. Das ist totaler Quatsch.
Passt gut zu dem nächsten Song, Wer schreit, der bleibt. Da gibt es ein cooles Produktionsdetail. Und zwar sagst du da bei... Nein, ich schäme mich für gar nichts. Haben sie dir so ein kleines Spur Autotune drüber gelegt, ne?
Ja.
Ja, fand ich, klang überraschend gut. Wer schreit, der bleibt. Wird geschrien manchmal bei euch?
Ja, schon. Also bei uns ist so der alte Spruch, Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist alles nicht mehr so schlimm, wie es mal war, aber es sind doch zwei, also auch wenn ich das Wort Künstler halt eher für die Liebe meines Lebens nehmen würde als für mich, ist das halt oft ja schwierig, wenn jeder so sein Ding hat und jeder auch so sein eigener Typ ist, da muss man erstmal zusammenfinden und es ist lang nicht mehr, also wir lachen da ja auch beide drüber heute, aber wir haben früher schon recht italienische Momente gehabt. Genau, das war so ein bisschen ein Liebesbrief mit rausgestreckter Zunge. Und das Autotune-Ding, das ist so ein klassischer Trixi-Mini-Gag halt so. Das weiß ich gar nicht mehr, ob Helge das live mal reingedreht hat oder ob Grischi das so reingebaut hat, weil ihm auffiel, dass es zu der Zeile halt auch passt. Mhm. So, oh, der schämt sich für gar nichts. Und man hat vielleicht vorher auch schon mal gewitzelt dann über irgendeine Band, die Autotune benutzt hat. Und dann wurde das im Studio halt eingebaut und hat dann auch zu der Zeile gepasst.
Gibt es denn irgendwas, was ihr rausgeworfen habt für dieses Album, wo ihr jetzt gesagt habt, kann man gar nicht bringen? Oder hattet ihr viele Songskizzen, für die ihr euch dann vielleicht auch geschämt hättet?
Nee, wir haben alles genommen, was wir hatten. Nee, wir machen Songs nicht fertig, das kann, glaube ich, gar nicht passieren, dass wir Songs haben, die wir fertig machen und dann hinterher sagen, der geht gar nicht irgendwie. Also erstens ist ja immer Zeitdruck auch. Dann haben wir zum Beispiel auch diesen, den letzten, den Saufen, das ist ja auch so eine komplette Schnapsidee, das ist halt bei der Single-Session, beim Abbauen quasi, haben wir das halt einfach so gespielt. Also das ist komplett ein One-Take mit improvisiertem Text und improvisierter Musik. Und den haben wir dann auch genommen, weil er einfach ja witzig ist und irgendwie sich doch richtig angefühlt hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein richtig schöner Song, um so das Album ausklingen zu lassen. Ich hatte dir, glaube ich, geschrieben, den hätte ich mir so auf mit so einem Schmäh gewünscht. Der klingt wirklich so, als ob der irgendwie von einer Band aus Österreich kommen würde, so. Von der, wie du sagst eben, ne, das passt total, dass du sagst, so beim Abbauen. Also der klingt so wie so, weiß ich nicht, so in den Morgenstunden in der Kneipe mal so schnell aus so einer Idee rausgeschrieben, aus so einer Atmosphäre.
Ja, nee, das habe ich versucht mit dem Schmäh. Du weißt, ich mag das ja total gerne. Also nicht nur Falco und so, sondern also ich finde das total toll. Und ich habe bei Panik tatsächlich so ein paar Mal, weil der Song mich auch so ein bisschen, unter anderem hat er mich auch so ein bisschen an Japanik erinnert. Mhm. Ich weiß nicht warum. Und deswegen habe ich da auch so, Tina hat gesagt, sie hat gekotzt die ganze Nacht. Also den habe ich dann auch mal so gesungen irgendwie. Aber das, weiß ich nicht, es wär halt irgendwie blöd. Ich kann es halt nicht perfekt. Und deswegen wär's wahrscheinlich ein bisschen schlapper Joke gewesen. Dann.
Ja, aber man könnte gerade meinen, wir haben uns abgesprochen, weil ich wollte jetzt gerade zu dem Song Panik kommen. Weil Panik ist nämlich für mich, ich würde mal sagen, der zweitbeste Song auf der Platte. Und ganz ehrlich, ich habe mit Freunden das Video noch dazu gesehen und habe mir echt gedacht, das ist sogar ein Song, der vielleicht international Erfolg haben könnte. Jetzt mit diesem Video. Er hat so ein bisschen was von Die Sterne. Weißt du so, die von nicht von der Musik her, sondern von der Art, wie du die Geschichte erzählst. Kannst du mal sagen?
Hat so ein bisschen. Ja, wie gesagt, also ich dachte halt an Japanik, aber auch so ein bisschen dann an die Eagles oder so 70er Jahre, so weiß ich nicht, so 70er Jahre Hippie-Rock teilweise auch. Dann aber auch so ein bisschen so Mac DeMarco, Slacker. So Slacker-Pop. Mhm. Dann hat Jürgen Rookie hat geschrieben, so eine abgehangene Lässigkeit hätte er seit Pavement, Crooked Rain nicht mehr gehört. Also es war dann ein sehr schönes, schmeichelhaftes Name-Dropping, aber der, ja, der gefällt mir auch sehr gut, weil das auch so der Inbegriff von, wir spielen einfach, ne?
Ja, also, genau, der klingt so gar nicht klein, sondern der klingt so ganz frei und ganz so, als ob ihr unterwegs wärt. Richtig cooler Song. Wer hat denn, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Video von wem auch immer, ich habe jetzt den Namen vergessen, machen zu lassen, aber das ist ja ein sehr außergewöhnliches Video.
Aaron Krause-Alt und Kai Otto, also Clipper Filmproduktion, die auch das Video zu Toter Winkel gemacht haben für Love A. Und die haben auch ein Dokustadt-Video schon gemacht. Und genau, das sind wir, also Klaus meinte so, also er ist mit Aaron befreundet und sagte, lass uns doch Aaron auch ein Video geben. Also war klar, dass wir eins Lucia wiedergeben und eins haben wir dann eben den beiden gegeben. Genau, und die hatten dann halt auch die Idee, weil die hatten da irgendwie diese Location in Spanien beziehungsweise diese Landschaft so, was heißt in petto, also die kannten da Leute und haben gesagt, da können sie günstig hinfliegen und sie drehen dann halt so mal an einem besonderen Ort. Genau, so kam.
Und da sieht man halt wirklich total, was so ein Video ausmacht. Der Song an sich ist schon stark. Ich fand den auch, hab den schon hier draufgeschrieben als zweitbester Song, bevor ich das Video gesehen habe. Aber jetzt habe ich, das kam ja heute raus, nochmal das Video angeschaut. Und es macht den Song viel, viel größer. Finde ich richtig cool. Unten in den Credits oder ganz am Ende bei den Credits wird Lucia unter anderem erwähnt, die auch die Fotos für euch machen, hast du jetzt eben gesagt. Also von der es auch ein Interview gibt auf krachfink.de, kann man vielleicht mal sagen, falls es jemand jetzt hört. Und mal nachlesen möchte, wie sie zusammen mit Ellen ihre künstlerische Arbeit gestaltet. Kann das gerne mal nachlesen. Der wird auf jeden Fall gedankt in dem Video. Ihr und Ridley Scott?
Ja, genau. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Musste ein bisschen lachen. Und Lucia sagte, wieso ich? Am Schluss ist ja dieser Mount Rushmore-mäßige Kopf, aus dem quasi das, was auch immer, raussprudelt. Das bin ich. Dafür hat Lucia hat mich halt so 100-mal einmal rundum fotografiert, damit Aaron das durch so ein 3D-Programm jagen kann. Also Lucia hat diese Bilder gemacht und die beiden waren halt so süß und so gewissenhaft, dass sie dann auch für diesen, sag ich mal, Handgriff Lucia noch gedankt haben. Und Ridley Scott scheint mit denen in der Schule gewesen zu sein.
Ja, Ridley Scott, der hat ja einiges Bekanntes gemacht. Alien Blade Runner, Last Duel fand ich ziemlich gut, aber wahrscheinlich war das eher ein Gag. Der hat da nicht wirklich was gemacht, gehe ich mal davon aus. Ne?
Nee. Ich nehme an, so ein, wie sagt man, ein gezogener Hut.
Als Inspiration.
Vielleicht war er ein großer Einfluss für die beiden Filmemacher.
Richtig, genau. Damit die Wucht den Bauch verlassen kann, steckt dir den Finger in den Hals. Was ist denn, das war jetzt so dein Tipp, aber hast du noch einen anderen Tipp gegen Wut? Weil du hast ja vorhin gesagt, die Wut wurde weniger. Vielleicht einfach älter werden, ist das ein guter Tipp?
Ja, ich glaube, älter werden ist ja per se nichts, worauf man besonders stolz sein sollte. Das hört sich immer so an, weil Leute, die älter werden und es nicht mehr ändern können, die versuchen das dann irgendwie zu was Besonderem zu machen. Also wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich lieber nicht altern. Aber man sammelt ja halt auch, also man wird halt gelassener, weil einem viele Dinge dann irgendwann nicht mehr zum ersten Mal über den Weg laufen oder man, das geht ja damit los, wenn du als Kind, ich erinnere mich noch an den ersten nahestehenden Menschen, der gestorben ist, zum Beispiel. So, also da gewöhnt man sich natürlich nie dran, aber das hat ja noch eine ganz andere Dimension, wenn man zum ersten Mal sich überhaupt damit auseinandersetzen muss. Und so gibt es ja ganz viele Sachen, die einem einfach, also ja, viele Sachen entlocken mir dann auch nur noch ein Gähnen heutzutage, wo ich sage so, ja, kann ich nicht ändern, es gibt halt dumme Menschen, aber da hätte ich früher halt sofort rumgeschrien, wäre auf die Barrikaden gegangen und so weiter.
Wir haben es vorhin kurz über das Orange Blossom Festival gehabt, auf dem ihr spielen wollt. Und mich würde einfach mal interessieren für dich jetzt, ich gehe mal davon aus, dass du auch oft Konzerte besuchst und nicht nur selbst Konzerte spielen möchtest. Wie gehst du denn aktuell um mit Konzerten? Besuchst du die sorglos oder hältst du dich zurück?
Nee, ich gehe tatsächlich, ich habe das immer gemacht, sehr, sehr viel. Also ich habe das sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne gemacht. Habe dann aber irgendwann, also auch mit meinem Ausstieg aus der Musikindustrie beruflich, habe ich das sehr, sehr eingestellt. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich also so auch kaum noch, also ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich wirklich gefreut habe und mir Karten vorher gekauft habe, da war ich bei den Hot Snakes im Molotow. Und das ist so eine Top-10-Band irgendwie. Und ansonsten habe ich aber gemerkt, dass ich, also auf Konzerte gehen ist eben das, was ich mache. Ich gehe halt nicht in die Kneipe oder so, sondern ich gehe halt auf Konzerte und ich treffe halt da auch meine Leute. Weiß ich nicht, ich hatte so Konzerte gehen, das war so eine Routine halt auch. Bist du dann halt hin, jetzt mal auf der Gästeliste, mal auch nicht. Dann mal war es eine befreundete Band, mal halt eine Band, die man einfach gut fand und wo man dann wusste, man trifft da auch noch Leute. Und ich bin gar nicht so der, weiß ich nicht, also ich habe so das, entweder bin ich so ein bisschen satt oder ich habe mir so ein bisschen was vorgemacht, was Musiknerd sein angeht. Ich glaube so, dieses ganze Ding halt ist halt für mich einfach total reizvoll, total schön. Ich finde, da sind halt immer, oder mehr gute Menschen treffen da aufeinander als bei anderen Freizeitaktivitäten. Musik ist auch was Tolles und auch die Energie und so weiter, aber dass ich jetzt so, jetzt muss ich unbedingt oder Springsteen muss ich nochmal sehen oder die spielen, da muss ich am Mittwoch hin, obwohl ich am Donnerstag arbeiten muss, das habe ich gar nicht mehr. Aber das kann natürlich jetzt auch in den letzten 2 Jahren, also erst der Ausstieg aus der Profession Musik, also die andere Seite der Theke halt, aber auch so, also das, ich glaube halt, dass man viele in den letzten 2 Jahren auch verloren hat, auch mit den jetzt mit den, dass die Konzerte sich so schlecht verkaufen. Ich glaube, das waren viele Leute zwischen 30 und 60, die einfach jetzt, die das immer gemacht haben, so wie ich, und die sich jetzt 2 Jahre lang einfach was anderes suchen mussten und wo es vielleicht sogar schwierig wird, die wiederzubekommen. Also weiß ich nicht, ob die jetzt alle wieder 2-mal die Woche auf ein Konzert gehen. Vielleicht haben die sich jetzt was anderes gesucht oder sind häuslicher geworden oder kaufen jetzt mehr Platten, aber gehen nicht mehr so viel raus. Bin mal gespannt, ob sich das alles wieder einrenkt, so mit Ticketverkäufen und sowas.
Finde ich sehr interessant und auch ein bisschen beruhigend, dass du das jetzt sagst, weil mir geht es nämlich ähnlich. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, dass sich viele wahrscheinlich was anderes gesucht haben, zwangsläufig. Und dass man einfach so, man geht so über von der Jugend und man, also von der Jugend ins frühe Erwachsenensein, dann geht es halt immer so weiter. Es gab ja keinen Grund, das zu stoppen. Man hat es halt einfach gemacht, weil man es gemacht hat.
Ist so eine Routine, ja. Genau. Und ich bin auch sehr froh, muss ich sagen. Also ich bin über beides sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich so ein bisschen rausgekommen bin aus dem Hans-Dampf-Feieralltag, sage ich mal. Also es hat mir selber einfach gut getan, auch für den Kopf. Also wie lange kann man das machen mit durchgetretenem Gaspedal? Ich glaube, das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Andererseits bin ich aber auch froh, dass es mich wieder reinziehen wird, weil ich einfach, also in Anführungszeichen, muss. Mhm. Ne? Also ich habe ja meine 3 Bands, ich werde da trotzdem noch rauskommen, ich werde Leute treffen, ich werde Konzerte spielen, bei Konzerten zugegen sein, vielleicht auch mehr, weil ich selber involviert bin. Ich weiß halt nicht, ob ich in dem Maß wieder zurückgefunden hätte zu dieser Konzertkultur, wenn ich jetzt nicht selber ein Typ aus einer Band wäre. Und das hat mich sehr beruhigt, weil ich so eigentlich, also ich fände es halt schade so. Ich fände dann irgendwie, ich wäre wahrscheinlich jemand, der eigentlich zu faul ist oder was anderes sich gesucht hat und keinen Bock mehr hat, jeden Mittwoch, Freitag, Samstag auf Konzerte zu gehen. Aber andererseits käme ich mir halt auch, weiß ich nicht, würde mich das, glaube ich, depressiv machen, so die Einsicht, dass ich jetzt gealtert bin und im Bürgerlichen und nee, auf Konzert gehe ich noch 2-mal im Jahr, so wie man das halt so kennt irgendwie. Also das finde ich, die Vorstellung finde ich auch ganz schlimm. Also das so, ich habe so Best of Both Worlds, glaube ich.
Ja, und um jetzt mal die Klammer zu schließen, warum ich jetzt dauernd Orange Blossom Festival gesagt habe, weil nämlich die einen Post rausgehauen haben, wo sie eben quasi über den schleppenden Vorverkauf gesprochen haben. Und dass es eben so einem Festival dann auch ein bisschen das Genick brechen kann auf Dauer, was aber halt eben Gründe hat, die du ja jetzt gerade auch genannt hast und die ich auch bestätigen kann.
Die haben ja aber auch alle, genau, die haben aber auch all diese Gründe aufgeführt. Also natürlich Angst vor Ansteckung, ne, was kommt im Herbst, jetzt hat auch keiner mehr Bock, Corona zu bekommen. Dann die Unsicherheit, die immer noch besteht. Dann die Konzerte, die noch abzuarbeiten sind, weil man sie zu Hause an der Pinnwand hängen hat, aber sie schon 3-mal verschoben wurden. Dann halt, dass man sagt, so, oh, es ist einem zu viel, ne, wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, jetzt ad hoc da wieder einzusteigen. Und ich fand das auch krass, gerade bei so etablierten Sachen, die ja auch relativ klein sind, wie das Ops, dass es da dann halt hingekommen ist. Aber ich war halt tatsächlich froh nach dem ersten Konzert, das schlecht lief im Vorverkauf bei uns. Das war, also das war dann okay kurz vorher, aber da mussten wir ja leider absagen, aus familiären Gründen in Berlin. Aber da habe ich so bei uns gemerkt dann und dachte halt so, okay, verstehe ich, fand ich nicht schlimm. Habe dann aber auch direkt gehört, ja, Casper geht uns übel und gefährlich, statt die nächstgrößere Location und so weiter. Ganz viele Sachen wurden abgesagt, siehe Ox-Festival. Und da kann man jetzt von halten, was man will. Ich glaube, Turbostadt hat ja auch ganz ehrlich irgendwelche Sachen abgesagt und hat gesagt, ja, es geht einfach nicht mehr. Dann habe ich jetzt gehört, es gibt auch zum Beispiel Festivals, die ja verschoben wurden und die halt jetzt abgesagt haben, weil sie mit ihrer Kalkulation nicht mehr klarkommen in der jetzigen Zeit, ne, weil auch einfach alle Kosten gestiegen sind. Da hat sich ja auch ganz viel in dem Segment einfach verschoben. Also auch zum Beispiel Soundmenschen sind halt dünner gesät. Also da haben sich halt viel wie in der Gastro, da haben sich viele andere Jobs gesucht. Und die, die noch da sind, die kriegen jetzt natürlich horrende Preise geboten. Also ist natürlich gut für die, die noch da sind irgendwie. Aber natürlich ist es halt schlecht für die breite Masse, so sage ich mal. Ne? Dass du halt, also es fehlen halt einfach viele Menschen im Veranstaltungsbereich, um das jetzt, du könntest das ja gar nicht von heute auf morgen wieder 1:1 so an den Start bringen, wie es war, weil einfach das Personal auch quasi fehlt. Ne? Oder man da so ein bisschen umdenken muss jetzt, ja.
Ja, deswegen bin ich vorhin auch hellhörig geworden, als du gesagt hast, wir hatten den Termin schon geblockt. Da dachte ich mir nämlich clever von euch, dass ihr den Termin geblockt habt, weil wenn ich da jetzt an Finna denke, die irgendwie 7 Jahre für ihr Album gebraucht hat und irgendwie dann noch ein Dreivierteljahr mit ihrem Album rumlaufen musste, weil sie es irgendwie nicht so rausbringen konnte, wie sie wollte, da habt ihr ja dann Glück gehabt.
Wie meinst du mit dem Presswerk?
Ja, dass ihr alles schon fertig hattet und da anscheinend nicht warten mussten, weil du hast gesagt, ihr habt den Termin geblockt für die Aufnahmen und alles. Das ist auch nicht so einfach.
Nee, genau, wir hatten quasi einen Slot, wann das Master ins Presswerk muss.
Okay.
Weil Lutz quasi so auf Verdacht so einen Presswerkplatz gebucht hat, weil er in Weißer Frau, also Lutz vom Glitterhaus, der jetzt mittlerweile nicht mehr da ist. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Und der hat halt gesagt, so ja, er hat da halt einen Slot, ob wir das schaffen, bis zu dem Zeitpunkt halt abzugeben.
Mhm.
Und wir wollten ja 4 oder 5 Singles machen. Das hätte Glitterhaus tatsächlich sogar mitgemacht. Also wir wollten 2, 3 Singles selber machen. Dann wollten wir noch eine Split-Single machen, vielleicht irgendwas mit einem Glitterhaus-Artist, der was ganz anderes macht. Dann vielleicht noch was mit jemand Genrefremdem, also mit einem Rapper oder irgendeinem Audiolith-Elektro-Act oder so. Weil wir dachten, es ist einfach witzig. Also man hätte alle 2 Monate was rausbringen können, hätte ein bisschen Aufmerksamkeit gehabt. Ne? Wir finden Singles halt auch süß und es ist auch so ein bisschen charmant und unverkäuflich. Und das war aber dann schnell klar, dass das halt totale Kamikaze war, weil wir einfach keine 5 Aufnahmesessions uns blocken konnten. Wir schaffen es ja kaum, 5 Konzerttermine zu finden.
Aber du hast jetzt eben bewusst gesagt, das ist charmant und unverkäuflich. Das hast du nämlich gesagt eben. Oder war das ein
Freundschaftsversprecher?
Ja, ja. Okay.
Ja, ja, ne, klar. Also ich finde das ja, ja, wie du auch gesagt hast, so, also dass, wenn ich nicht so oft Rotze und Kacke singen würde, könnte man vielleicht mal aus Versehen ins Formatradio kommen. Und so finde ich halt auch immer, also ich finde halt auch Formate, die beim Mediamarkt nicht ins Regal passen, finde ich total charmant. Oder Leute, die sagen, hey, Amazon beliefern wir nicht. Oder also unverkäuflich, natürlich will man ja seinem Label nichts antun, aber so ein bisschen sperrig und kantig sich geben, das finde ich gehört schon zum guten Ton, wenn man aus dem Bankrock kommt.
Habe ich das gesagt? Kann ich mich gar nicht erinnern. Doch, stimmt. 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 Saufen hatten wir es schon. Ich würde jetzt zum, haben wir eigentlich schon alles gesagt, hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, den Song Saufen. Ich würde gerne als Abschlussfrage würde ich gerne auf einen Song eingehen, den ich so ein bisschen krass fand vom Statement her. Vergib dir selbst. Was genau ist denn darunter zu verstehen? Sprechen wir da von vergeben oder sprechen wir von akzeptieren?
Ja, genau. Also, dass ich selber, also das ist doch, ich finde das eigentlich gar nicht krass. Ich bin halt so, also ich als jemand, der, sage ich mal, so ein Modellmensch ist, nach dem Motto, faut pas, c'est moi. Es ist halt so, ja, man kann sich natürlich ständig drüber ärgern, was man jetzt wieder gemacht hat irgendwie, aber man muss sich auch selber verzeihen. Also das geht natürlich in die Richtung, dass man sich selber akzeptiert. Ja, also witzigerweise ist auf der neuen Love Ace eine Zeile, die geht halt, am besten bleibt man seinen eigenen Fehlern treu. Und das geht alles so, also das ist, glaube ich, so ein, ohne dass ich da jetzt mir groß Gedanken drüber gemacht hätte, aber das ist, glaube ich, auch so ein Coming-of-Age-Ding, dass man immer mehr lernt, den Menschen halt hinzunehmen, der man ist. Also sich nicht ständig darüber zu ärgern, wie man ist, sondern entweder darüber zu lachen, über seine Unzulänglichkeiten oder sie halt ja zu akzeptieren oder als Feature und nicht als Bug zu begreifen.
Also ich finde es schon ein starkes Statement, weil wie gesagt, ich sehe da den Unterschied zwischen akzeptieren. Akzeptier dich selbst finde ich, glaube ich, einfacher und vergib dir selbst ist ja auch so ein bisschen mit sich selbst so richtig im Reinen sein. Akzeptieren ist ja so ein bisschen sich selbst verarschen. So, ja, so ist es halt, so bin ich. Ich komme damit klar. Aber so vergib dir selbst finde ich schon stark.
Ja, aber vor allem ist es ja, also gerade Leute, also du musst ja auch jemand sein, der mit seinen Fehlern in Klausur geht, um dir selber vergeben zu können. Den anderen ist ja egal. Die brauchen ja, also die wollen ja gar keine Vergebung von sich. Und das ist so, geht so ein bisschen an Leute, die halt oft zweifeln. Das sind ja meistens die empathischeren oder die liebenswürdigeren Menschen, finde ich, also Selbstzweifel sollte man möglichst im Griff haben irgendwie, aber es ist auch eigentlich eine Zier, also jemand, der überhaupt nicht an sich selber zweifelt, das wird auch schnell unangenehm oder unsympathisch halt so, also finde ich persönlich. Und so vergib dir selbst ist halt so, ja, wenn man halt Scheiße baut oder man ist so, man liegt halt morgens da und denkt so, oh, was war das denn gestern, dann kann man ja auch drüber lachen und kann sagen, ja, okay, hast du was zu erzählen. Statt, dass man sich da kasteit und sich ärgert, was man da wieder ausgefressen hat.
Sag doch mal, Jörg, wir haben jetzt so viele gute Tipps rausgegeben und du hast jetzt so viele gute Sachen gesagt, an denen man sich orientieren kann. Was ist denn der dümmste Rat?
Oh Gott.
Was ist denn der dümmste Rat, den dir mal jemand gegeben hat?
Das war, also, da wollte ich morgens nach Hause, also sonntags mittags so um 1 wollte ich nach Hause von der After Hour und da hat jemand gemeint, dass es eine fantastische Idee wäre, noch eine halbe Pappe zu nehmen und davon kann ich nur abraten, wenn man schon 2 Tage wach ist.